BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Nachdem wir am vergangenen Sonntag über Fortschritt gesprochen haben, anlässlich der Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises, setzen wir das in dieser Woche fort. Wir wissen, dass die technologische Entwicklung Chinas wirklich beeindruckend ist. Mit der Industriestrategie Made in China 2025 verfolgt die chinesische Regierung das Ziel, das Land bis 2049 zur globalen Supernation zu entwickeln. Die technologische Souveränität hat dabei oberste Priorität. Doch stellt sich die Frage, ist das realistisch? Lässt sich der wirklich beeindruckende Aufstieg Chinas in den kommenden Jahren fortsetzen? Umgekehrt haben wir die USA, heute noch unstrittig die technologische Supermacht. Bleibt das so? Können die USA ihre wirtschaftliche Dynamik, ihre Innovationsdynamik erhalten? Oder droht ihnen hier die Ablösung durch China? Oder aber schaffen es beide nicht? Könnte es sein, dass wir vor einer Phase der Innovationsstagnation stehen? Das ist zumindest die These meines heutigen Gesprächspartners. Ich fand das Thema in der Vorbereitung hochrelevant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, sodass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Bevor wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema kommen, kurz eine Anmerkung zu den aktuellen Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Europa wird in diesen offensichtlich immer mehr hineingezogen. Am Mittwoch im BTO Refresh haben wir auf die seltenen Erden geblickt, die China sehr erfolgreich im Handelskrieg einsetzt und deren Limitierung bei den Exporten dazu führt, dass auch Europa unter diesem Handelskonflikt leidet. Am Mittwoch dieser Woche kam es nun zur nächsten Eskalation im Konflikt, und zwar beim Thema Chips.
Bei VW in Wolfsburg ist von einem Produktionsstopp die Rede.
Grund ist ein Streit beim Chiphersteller Nexperia.
Es gibt unterschiedliche Meldungen, bis wann die Bauteile reichen. In einem internen Schreiben an die Belegschaft heißt es am Morgen: Derzeit ist die Produktion unbeeinträchtigt. Vor dem Hintergrund der dynamischen Lage können Auswirkungen auf die Produktion kurzfristig jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Im Medienbericht ist der VW-Konzern schon im Gespräch mit der Arbeitsagentur über mögliche Kurzarbeit für zehntausende Mitarbeiter.
Nun, die Autoindustrie in Deutschland droht zwischen den Handelsstreithähnen USA und China zerrieben zu werden. Die Geschichte setzt sich ja wie folgt zusammen.
Nexperia entstand 2017 als der niederländische Chipkonzern NXP sein Geschäft mit Standardprodukten abspaltete. Das ist ganz wichtig, es sind keine Hightech-Chips, es sind einfache Chips. NXP selber übrigens geht auf die frühere Chipsparte von Philips zurück. Das Unternehmen mit Sitz in Nimwegen und mit Werken in Hamburg und Manchester gehört seit 2019 zum staatlich gestützten chinesischen Konzern Wingtech. Und hier hat nun Anfang Oktober die niederländische Regierung eingegriffen. Sie hat die Kontrolle über den Chiphersteller Nexperia übernommen. Mit dieser Maßnahme wollen die Niederlande den Transfer wichtiger Technologien nach China verhindern, denn es gebe Sorgen, dass sie im Notfall nicht zur Verfügung stehen würden. Es steht der Verdacht im Raum, dass dies erfolgt ist, nachdem es erheblichen Druck aus den USA gab. Wenig verwunderlich hat im Gegenzug die chinesische Regierung die Ausfuhr von in der Volksrepublik China hergestellten Nexperia-Chips untersagt. Nach dem Motto, ihr sollt nicht so viel auf die USA hören in Europa und wenn ihr das macht, dann können wir leider nicht mehr liefern. Und das hat in der Tat große Bedeutung. Nexperia selbst ist zwar nur ein kleiner Hersteller relativ zu anderen von Chips mit ungefähr 1,8 Milliarden Euro Umsatz. Trotzdem ist der Konzern ein bedeutender Zulieferer für viele Kunden in Deutschland und Europa. So die Automobilindustrie, mit der Nexperia ungefähr die Hälfte des Umsatzes erzielt. Weitere Kundengruppen sind die Luftfahrt und die Verteidigungsindustrie, wie auch der Maschinenbau. Wir sehen also, wir befinden uns in der nächsten Phase des Handelskriegs und das kann durchaus ausstrahlen auf die gesamte europäische Wirtschaft. Es gibt es zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts zwei Hinweise darauf, dass es zum Beispiel Volkswagen gelingt, alternative Quellen für Chips zu finden. Trotzdem besteht die Gefahr, dass, sollte sich der Handelskonflikt weiter verschärfen, die europäische Industrie noch mehr geschwächt wird, was ja gerade für die deutsche Industrie, die ohnehin in einer Rezession steckt, natürlich sehr schlechte Nachrichten wären. Wir sehen eigentlich den typischen Ablauf von Handelskriegen. Und deshalb nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Handelskriege können zu einer selbstverstärkenden Spirale führen. Und genau das sehen wir gerade. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Hörenswert in diesem Zusammenhang ist übrigens die Folge 306 mit dem Titel Globaler Wirtschaftskrieg, in dem Professor Werner Plumpe sehr schön ausführt, dass die Konflikte der Normalzustand sind und die Zeiten der Kooperation stets fragil und deshalb nicht dauerhaft.
Wir haben eine Ordnung, die wir garantieren, für die wir uns einsetzen, in der aber andere, und zwar uns durchaus nicht politisch nur Gutgesinnte, nämlich China vor allen Dingen, sich sehr viel schneller entwickeln als wir selber. Und kann das in Ordnung sein, eine Ordnung zu garantieren, die nicht nur teuer ist, sondern die uns im Grunde genommen selber sogar schadet, weil sie anderen eine Entwicklungschance gibt, die die dann auch nutzen.
Die zweite Lehre ist auch klar. Man muss sich auf diese Konflikte vorbereiten. Wer das nicht tut, ist der Dumme. China hat es getan. In der ersten Amtszeit Donald Trumps haben die Chinesen gesehen, wie Donald Trump tickt und haben dann gesagt, wir bereiten uns vor auf eine mögliche Rückkehr Donald Trumps oder von wem auch immer in das Weiße Haus, der wieder über einen Handelskrieg mit China nachdenkt. Gezielt haben die Machthaber in Peking die Schwächen Amerikas identifiziert und eigene Stärken aufgebaut und eigene Schwachstellen abgebaut. Und heute stellen wir fest, wie letzten Mittwoch diskutiert, dass China ernsthaft schaden kann. Siehe Dominanz bei seltenen Erden, siehe nun auch die Dominanz bei einigen Chips. Interessant ist übrigens Folgendes, was der Economist dieser Woche schreibt. China hat nicht nur neue Regeln gemacht, die den Export von seltenen Erden beschränken, sondern China verlangt nun auch von ausländischen Unternehmen eine Lizenz für den Export von seltenen Erden, die mit chinesischer Ausrüstung gewonnen wurden, oder aber auch von Magneten, die auch nur Spuren von chinesischen seltenen Erden enthalten. Das heißt, fertige Produkte kann man dann auch nicht einfach ausführen. Die Message ist einfach. Wer sich mit China anlegt, riskiert die Lähmung seiner Hightech-Fabriken. Umgekehrt hat sich China sehr, sehr unabhängig gemacht von ausländischen Zulieferern. Die Unternehmen wurden gedrängt, mehr vor Ort im eigenen Land zu fertigen. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass China in den kommenden Monaten weiter hart bleiben wird gegenüber den USA und darüber hinaus auch beginnt, die Handelsregeln für die neue Welt eben aus eigener Perspektive heraus zu definieren und dabei seine Position als hochentwickelter Produktionsstandort und größter Handelspartner von über 70 Ländern zu nutzen. Ich bin ja gerade in China und werde in den kommenden Wochen sicherlich bei verschiedener Gelegenheit von meinen hiesigen Erlebnissen und Eindrücken berichten. Kurz gefasst bleibt aber mein Statement richtig vom letzten Mittwoch. Der Westen hat sich einfach hier sehr naiv verhalten. Doch natürlich heißt das nicht, dass China den Handelskrieg am Ende gewinnt. Denn am Ende verlieren alle. Auch für China steht viel auf dem Spiel. Werden die neuen Instrumente des wirtschaftlichen Zwangs, die China nun hat, sozusagen überstrapaziert, beschleunigt das natürlich die Bemühungen der Handelspartner, sich von China unabhängig zu machen. Das ist eigentlich nicht in Chinas Interesse, siehe auch die neuen Überlegungen im neuen Fünfjahresplan, in weiteren Industrien global dominante Positionen zu erzielen. Vor dem Hintergrund ist sozusagen es auch für China in deren Interesse zu sagen, wir finden irgendwie eine Lösung. Zum Schluss noch die Frage, ob Robert Habeck dann also doch recht hatte, Intel und andere mit Subventionen nach Deutschland zu locken. Ich denke nein. Natürlich muss man sich bei Lieferanten diversifizieren. Das heißt aber nicht, dass die Produktion um jeden Preis bei uns in Deutschland oder innerhalb der EU stattfinden muss. Es gibt auf der Welt auch andere Lieferanten, von denen man beziehen kann, beziehungsweise andere Standorte, die man entwickeln könnte. So oder so bleibt das Thema des Handelskonflikts natürlich hochrelevant und wird immer wieder Gegenstand in diesem Podcast sein. Und damit zum heutigen Schwerpunkt, nämlich einer Frage, in der China wiederum eine große Rolle spielt. Wird China uns bei Technologie und Innovation endgültig abhängen? Oder doch nicht? Und wird es den USA gelingen, ihren Vorsprung zu halten? Oder laufen sie auch Gefahr, diesen Vorsprung nicht halten zu können? Das ist das Thema, mit dem wir uns jetzt ausführlich beschäftigen.
Unsere Welt ist ein Universum aus Impressionen, Wissen und Informationen. Allein auf deinen digitalen Devices, in deinen Cloud-Accounts und auf deinen Sticks und Drives liegt mehr Content, als du im Alltag verwerten kannst. Jetzt stell dir vor, dieses Wissen wäre jederzeit intuitiv und smart für dich nutzbar. Dann mach es einfach mit Acrobat. Adobe Acrobat Studio schreibt die Regeln neu. Mit PDF Spaces verwandelst du deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare Wissenszentren. KI-Assistenten helfen dir dabei. Als Analysten, Assistenten oder Entertainer liefern sie dir präzise Themeninsights, neue Dokumente in deinem Stil und kreativen Input für deine Präsentationen. Mit Adobe Express gehst du den nächsten Schritt. Hier erstellst du schnell, effizient und intuitiv herausragende neue Inhalte, Infografiken, Präsentationen, Flyer und Social Media Posts. Die beeindruckenden Visuals dazu liefert dir Adobe Firefly mit generativer KI per Text-to-Video und Text-to-Image. Selbst das klassische PDF-Management bekommt mit Acrobat Studio ein Upgrade. Nie war es so einfach, Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu kombinieren, Verträge elektronisch zu unterzeichnen, PDFs zu redigieren, zu vergleichen und zu schützen. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com.
Heute geht es also erneut um Innovation. Das war schon mehrfach Thema bei BTO. Einfach deshalb, weil Innovationen enorm wichtig sind für den Wohlstand gerade einer alternden Gesellschaft. Und wie wir letzte Woche wieder gesehen haben, steht Europa leider nicht gut da. Das war auch bereits das Fazit im Podcast 276 mit dem Titel »Es geht noch«. In dem Podcast haben wir gezeigt, dass es zwar noch geht, weil wir konkret einen Gründer zu Gast hatten, aber es ist eben die Ausnahme. Die Studie der Bocconi-Universität, die wir damals zitiert haben und die ich erneut heute verlinkt habe, war eindeutig. Der Titel der Studie lautet EU Innovation Policy: How to Escape The Middle Technology Trap. Eine Zusammenfassung der Studie erschien übrigens im IFO-Schnelldienst. Auch diese habe ich in den Shownotes verlinkt. Dort kann man unter anderem Folgendes lesen.
In der EU beliefen sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung 2021 auf 2,2% des Bruttoinlandsproduktes. In den USA lagen sie bei 3,5% und damit relativ zur Wirtschaftskraft um 50% höher. In absoluten Zahlen übersteigen die FUE-Ausgaben in den USA mit 730 Milliarden Euro um mehr als das Doppelte diejenigen in Europa mit 322 Milliarden Euro. Im internationalen Vergleich wird deutlich, wie die europäischen Länder nicht nur gegenüber den USA bei den Innovationsanstrengungen an Anschluss verlieren. Insbesondere China hat in den vergangenen 25 Jahren die Ausgaben für Forschung und Entwicklung kontinuierlich und sichtbar erhöht, während die FOE-Ausgaben 1995 in China noch bei unter 0,6% des BIP lagen, waren es im Jahr 2021 bereits 2,4% und somit höher als in der Europäischen Union. Auch Japan investiert seit Jahrzehnten mehr in seine Innovationsanstrengungen als die EU-Länder und wurde sogar erst 2020 von den USA überholt. Im Jahr 2021 lagen die Ausgaben in Japan bei 3,3% des BIP.
Da darf man sich nicht wundern, wenn auch weniger Innovationen dabei herauskommen. Doch das sind nicht alle schlechten Nachrichten. Es gibt noch mehr.
Die Innovationsaktivitäten in der EU und in den USA unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf die absolute Höhe der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, sondern auch stark hinsichtlich der Bereiche, in denen investiert wird. Die FOE-Ausgaben der Unternehmen in der EU konzentrieren sich stark auf sogenannte Mid-Tech-Industrien. Europäische Automobilhersteller geben am meisten Geld für Forschung und Entwicklung in der EU aus. Im Gegensatz dazu konzentrieren US-Unternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hauptsächlich auf Hightech-Industrien, vor allem auf die Bereiche Software- und Computerdienstleistungen sowie Pharma- und Biotechnologie. Dorthin fließen 85% der privatwirtschaftlichen FOE-Ausgaben.
Wir investieren also vor allem in Bereichen, in denen wir noch stark sind. Das gilt leider besonders auch für Deutschland.
Für Deutschland zeigt sich ein ähnliches Muster wie in der EU, wobei der Anteil der Mid-Tech-Industrien mit 57% noch höher liegt. Insgesamt geben deutsche Unternehmen ungefähr so viel für Forschung und Entwicklung aus wie die Unternehmen im Rest der EU zusammen. Die FOE-Ausgaben deutscher Unternehmen konzentrieren sich im EU-Vergleich noch stärker auf die Automobilindustrie, während Unternehmen aus den anderen EU-Staaten vergleichsweise mehr in die Pharmaindustrie und andere Hightech-Bereiche investieren. Diese Konzentration auf den Automobilsektor stellt ein großes Risiko für die deutsche Wirtschaft dar und könnte einen Teil ihrer jüngsten Schwäche erklären.
Was zu tun ist, haben wir auch diskutiert, und zwar in Folge 280 Europas Innovationsproblem. Kernaussage damals, die Kosten des Scheiterns sind in Europa viel zu hoch. Was ist damit gemeint? Wenn ein Gründer was ausprobiert, Personal anstellt, versucht zu expandieren und dann feststellt, dass es nicht funktioniert, dann sind die Kosten des Scheiterns, also die Entlassung der Mitarbeiter, die Abfindung und so weiter, signifikant teurer und auch schwieriger als beispielsweise in den USA. Das treibt die Kosten hoch, weil wir wissen, dass nicht alle Projekte funktionieren. Und diese höheren Kosten machen im Schnitt Innovation in Europa deutlich unattraktiver und senkt quasi die Innovationsrendite. Die Schlussfolgerung war deshalb, in dem Podcast, dass wir uns am skandinavischen Flexicurity-Modell orientieren sollten. Also Reduktion des Kündigungsschutzes, verbunden mit besserer Absicherung, um so die Flexibilität im Arbeitsmarkt zu erhöhen und es leichter zu machen, wenn Projekte nicht funktionieren, Mitarbeiter abzubauen. Die Studie, die wir im Februar besprochen haben, schafft es dann übrigens im Oktober immerhin in den englischen Economist. Damit ist das Thema nun breit bekannt. Die Reform des Kündigungsschutzes wäre so gesehen eine gute Idee für die Reformagenda der Bundesregierung. Ob sie sich daran traut? Tja, ich bin skeptisch. In anderen Regionen hingegen geht es voran. Ganz vorne ist China. In Folge 208 haben wir schon mal über den Critical Technology Tracker des Australian Strategic Policy Institutes berichtet. Der Critical Technology Tracker identifiziert auf Basis einer Analyse wissenschaftlicher Publikationen China als globalen Leader im Bereich High-Impact-Forschung. Und dies bei 37 von 44 betrachteten kritischen Technologien. Bei insgesamt 25 dieser Technologien sehen die Autoren ein mittleres bis hohes Risiko für eine zukünftige Monopolstellung Chinas. Darunter anerkannte Schlüsseltechnologien wie Batterien, Photovoltaik und Nanotechnik. Bei den übrigen 7 Technologien, vor allem aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien, werden die USA als Leader identifiziert. Von 44 kritischen Technologien wird also keine einzige von Europa dominiert. Wir sind offensichtlich komplett abgehängt. Das sieht man mittlerweile auch an so simplen Daten wie der Anzahl an Patenten. China hat mittlerweile sogar die USA bei den Patentanmeldungen überholt. Die USA liegen auf Platz 2 und das mit weniger Einwohnern als die EU. Japan hat mit 124 Millionen Einwohnern mehr Patente als die EU mit 450 Millionen Einwohnern. Auf Platz 4 kommt dann eben die EU. Deutschland steht für rund 40% der Patente der EU. Aber wir haben natürlich deutlich weniger Patente pro Einwohner als Japan. Doch kommen wir zurück zu China. China ist zweifellos in jeder Hinsicht beeindruckend. Das stellte kürzlich auch die Neue Zürcher Zeitung in einem Beitrag fest.
China ist in den vergangenen Jahren zu einer wissenschaftlichen Supermacht aufgestiegen. Laut einem auf Forschungspublikationen basierenden Index des Magazins Nature befinden sich inzwischen 8 der 10 erfolgreichsten wissenschaftlichen Institutionen weltweit in China. Die einzigen verbliebenen nicht-chinesischen Organisationen in den Top 10 dieser Rangliste sind die Harvard University und die deutsche Max-Planck-Gesellschaft. Studien zeigen, dass die Qualität der wissenschaftlichen Publikationen aus China deutlich zugenommen hat. Vor allem in den Ingenieurwissenschaften, der Elektronik, der Materialforschung, der Physik und der Chemie hat China zu den USA aufgeschlossen. In den Biowissenschaften ist man noch nicht ganz so weit, aber auf gutem Weg.
Und das Ganze hat ein sehr solides Fundament.
Einer der Gründe für den fernöstlichen Erfolg ist die Ausbildung. Seit ungefähr 20 Jahren machen in China mehr Studenten ein Doktorat in einem der sogenannten MINT-Fächer als in den USA. Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das Center for Security and Emerging Technology in Washington schätzt, dass chinesische Universitäten im Jahr 2025 mehr als 77.000 Studenten im MINT-Bereich promovieren werden. Die USA kommen wohl nur auf 40.000 frisch gebackene Doktoren.
Früher dachte man dann im Westen noch, naja, ein hiesiger Ingenieur ist bestimmt 10-mal besser als ein chinesischer. Was für eine Arroganz.
Die Zahl der Absolventen macht es freilich nicht allein. Auch die Ausrichtung der Forschung hat sich geändert. Wie viele andere Schwellenländer setzte China in der Vergangenheit vorwiegend auf anwendungsbezogene Forschung. Diese Neigung nährte das westliche Vorurteil, zu echter naturwissenschaftlicher Wahrheitssuche fehlten dem Land die Kapazitäten. Doch dieses Bild hat sich grundlegend gewandelt. Inzwischen gehört hochkarätige und ausreichend finanzierte Grundlagenforschung wesentlich zum chinesischen Wissenschaftssystem.
Und bei uns?
Den wissenschaftlichen Erfolg stützt auch die chinesische Lernkultur. Bildung besitzt in den Familien einen höheren Stellenwert als im Westen. Demgegenüber sind im Westen einige Auflösungserscheinungen zu beobachten. Studenten scheuen zunehmend die MINT-Fächer mit ihren hohen mathematischen Anforderungen, für welche sie oft in den Schulen nicht die ausreichenden Fähigkeiten erworben haben. Deutschland ist zwar unter den Ländern der OECD führend bei Bachelorabschlüssen in den MINT-Fächern, aber viele der Studenten kommen aus dem Ausland. Bei der heimischen Ausbildung hapert es gewaltig. In die MINT-Studiengänge der Universitäten strömen immer weniger leistungsstarke Schüler.
Leider steht dieses Thema nicht hoch auf der Agenda der Politik. Stattdessen will man das Abitur für alle, würde ich mal sagen, indem man konsequent die Leistungsanforderungen senkt. Ich denke in diesem Zusammenhang an meinen Podcast mit Mathematikprofessor Bernhard Grütz. In Folge 220 mit dem Titel PISA-Schock mit Ansage stellte er Folgendes fest.
Meine Sicht ist natürlich die erstmal eines Universitätsdozenten. Ich bin seit 25 Jahren etwa hier im Geschäft. Und man hat den stetigen Verfall, wie viele andere dann eben auch mitbekommen. Und die Situation heute ist, dass viele Anfänger Probleme haben mit Brüchen, also Dinge in Relation zu setzen, Größen überhaupt zu vergleichen, mit Ungleichungen umzugehen, Betragsrechnen. Es ist auch kein Verständnis eigentlich da, was eine Variable ist. Terme können nur schwer, wenn überhaupt, umgeformt werden. Von den trigonometrischen Funktionen ist nur rudimentär was da. Sinus, Cosinus, ja, von den transzendenten Funktionen, Logarithmus, E-Funktionen ein bisschen. Es ist alles sehr reduziert worden und das macht es natürlich dann immer schwieriger, ja, diese Studenten überhaupt mal abzuholen. Und was man dann also von Seiten der Universitäten dann gemacht hat, man hat versucht, Brückenkurse einzuführen, um dann in 3 oder 4 Wochen das nachzuholen, was man dann in vielen Jahren versäumt hat. Aber das geht natürlich nur zum Teil. Ja, das ist eigentlich nicht gut. Und also wir diagnostizieren sozusagen einen erheblichen Leistungsabfall in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten, was die mathematische Grundausbildung unserer angehenden Studenten betrifft.
Trotz des unstrittigen Erfolges Chinas bleibt eine Frage. Die Erfolgsgeschichte erstaunt doch, vor allem deshalb, weil sie unter dem Diktat einer autokratischen Regierung kommunistischer Prägung stattfindet. Ein politischer Wandel ist in China nicht in Sicht. Wie kann es also sein, dass China sich technologisch so gut entwickelt? Ist das Wirtschaftsmodell Chinas, das Planungsmodell Chinas, dem westlichen Modell doch überlegen? Braucht es, entgegen der allgemeinen Annahmen, auch der Nobelpreisträger von letzter Woche, doch keine Freiheit für die Innovation? Dieser Frage geht ein sehr anerkannter Forscher seit Jahren nach, Professor Karl Frey. Sein aktuelles Buch heißt How Progress Ends. Die Kernthese: Es gibt 2 verschiedene Innovationssysteme, je nachdem, in welcher Phase man sich befindet. Zentralisierte, bürokratische Systeme eignen sich demnach hervorragend für die Nutzung bestehender Technologien und das Aufholen von Wachstum. Also im Prinzip kopieren, verbessern, nachmachen. Das wäre dann das chinesische Modell. Dezentralisierte Systeme sind hingegen überlegen bei der Erforschung neuer technologischer Grenzen und bahnbrechende Innovation. Also das Modell, welches eigentlich im Westen verfolgt wird. Professor Frey zeigt dies dann auch an historischen Mustern. Es gab immer wieder Aufstieg und Stagnation. China beispielsweise war jahrhundertelang technologisch überlegen. Und trotzdem kam es zur Stagnation. Einfach deshalb, weil die zentrale Kontrolle überhand nahm und damit die Innovation unterdrückte. Europa hatte hingegen einen Vorteil durch Fragmentierung. Die politische Zersplitterung Europas schuf ein konkurrenzfähiges System mit entscheidenden Vorteilen. Es gab einen freien Ideenfluss. Und wenn man eine Innovation machen wollte und sich nicht wohlfühlte, wo man war, konnte man einfach in einen anderen Staat umsiedeln. Es gab keine einzige Autorität, die ungewöhnliches Denken vollständig unterdrücken konnte. Das heißt, es war mehr möglich, out of the box Ideen zu entwickeln und im Wettbewerb miteinander zu stehen. Professor Frey blickt auch auf das amerikanische Erfolgsmodell. Amerika wurde demnach zum Innovationsführer durch die geschickte Kombination von schwacher Bundesregierung, die den Wettbewerb nicht ersticken konnte, demokratisierten Patentsystemen, also es war recht günstig, Patente zu bekommen, öffentlich-privaten Partnerschaften zur Überwindung staatlicher Kapazitätsgrenzen und einem föderalen System, das institutionelle Experimente ermöglichte. Mit Blick auf die heutige Situation ist Professor Frey jedoch skeptisch. Er warnt vor der großen Stagnation. Mit Blick auf China sieht er, dass Xi Jinpings Zentralisierungspolitik zunehmend die regionale Dezentralisierung untergräbt. Und letztere war, so glaubt Frey, seit den 1980er Jahren die Grundlage für das wirtschaftliche Wachstum. Wie das imperiale China investiert das moderne China stark in Überwachungstechnologien, die die Autokratie zementieren, aber Innovation ersticken können. Aber auch mit Blick auf die USA ist Frey nicht optimistisch. Er findet, dass etablierte Unternehmen zunehmend darauf setzen, Wettbewerb zu unterdrücken, indem sie Lobbyismus betreiben. Damit haben wir trotz der scheinbaren Innovationsrivalität zwischen China und den USA beide Supermächte mit einem schwächelnden Produktivitätswachstum. Freys zentrale Botschaft für die Politik ist folgende: Anhaltender technologischer Fortschritt erfordert konstante institutionelle Wachsamkeit. Gesellschaften müssen kontinuierlich ihre Regierungsstrukturen an ihre Position mit Blick auf die technologische Grenze anpassen. Das heißt für uns konkret, wir müssen mehr Freiheit zulassen, wenn wir mehr Innovation wollen und mehr Wachstum. Das ganze Thema ist, wie ich finde, hochspannend und hochrelevant, weshalb ich mich mit Professor Frey zum Gespräch verabredet habe.
Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dich vorbehaltlos unterstützt, dir den Rücken frei hält und im richtigen Moment einfach perfekt ist? Keine Sorge, wir reden hier nicht über Online-Dating, sondern über Online-Business. Und dafür ist Shopify die perfekte Lösung. Schon zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify. Egal ob innovatives Startup oder traditionsreicher Familienbetrieb. Fritz Kohler zum Beispiel oder Reisintel, Otto Mohl, Sternglass, Y-Food und viele mehr. Shopify revolutioniert als Commerce-Plattform das Online-Geschäft von Millionen Unternehmen weltweit. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, egal ob persönlicher POS auf Social-Media-Marktplätzen wie Facebook, Instagram oder eBay bis zur umfassenden E-Commerce-Plattform. Du kannst mit Shopify dein Geschäft verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich. Du hast Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zu einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen und das an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Made for Germany, powered by Shopify.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Frey kommen, noch diese Anmerkung. Wer BTO hört, interessiert sich ja offensichtlich für Wirtschaftsthemen. Und da könnte das Handelsblatt genau das Richtige für Sie sein. Testen Sie es doch einfach mal. Für 4 Wochen lang für nur 1 Euro. Dort finden Sie übrigens auch jeden Montag meine Kolumne, in der ich die Kernthesen des Podcasts verarbeite. Und dem Link handelsblatt.com/mehrperspektiven finden Sie mehr Informationen, aber natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Frey.
Karl Benedikt Frey ist ein schwedisch-deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftshistoriker. Er ist Professor für künstliche Intelligenz und Arbeit am Oxford Internet Institute und ein Fellow des Mansfield College der Oxford University. Sein Buch How Progress Ends, Technology, Innovation and the Fate of Nations untersucht die langfristigen Auswirkungen des technologischen Wandels.
Wie immer bei englischsprachigen Gästen hören Sie nur die zentralen Aussagen in deutscher Übersetzung. Das vollständige Gespräch finden Sie dann am Ende dieses Podcasts. Zu Beginn des Gesprächs analysiert Professor Frey, warum Europa im Bereich der Digitalisierung und der Dienstleistungen im Vergleich zu den USA und China immer mehr zurückfällt. Der entscheidende Nachteil ist für ihn die Fragmentierung des Marktes.
The key difference, I would say, is that it has a large market to scale into. So
Und der entscheidende Unterschied, so würde ich sagen, ist, dass sie einen großen Markt haben, in den sie hineinwachsen können. Der IWF schätzt, dass wenn man alle Handelshemmnisse für Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union zusammenrechnet, dies einen internen Zoll von etwa 110% innerhalb der Europäischen Union entspricht. Und offensichtlich ist es schwer zu skalieren, denn die Erträge aus Innovationen im digitalen Bereich werden durch die Größe ihres Marktes begrenzt. Sowohl die USA als auch China haben große homogene Märkte, in die Unternehmen hineinwachsen können. Europa hat das nicht. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Unterschied.
Europe doesn't. And that, I think, is the key difference.
Doch nicht nur die Marktgröße ist ein Problem. Frei sieht auch in der Regulierung und den starren Arbeitsmärkten erhebliche Hürden für europäische Unternehmen, schnell auf technologische Umbrüche wie KI zu reagieren.
Darüber hinaus hat Europa offensichtlich rigidere Arbeitsgesetze. Es ist in Europa viel schwieriger, Mitarbeiter einzustellen und zu entlassen. Das bedeutet, dass US-Firmen bei einem Technologieschock wie der generativen KI leichter umschwenken, einstellen, entlassen und ihr Geschäftsmodell umstrukturieren können, während Firmen wie zum Beispiel SAP deswegen immer noch Schwierigkeiten hätten, sich umzustrukturieren.
Im Vergleich des chinesischen, staatlich gelenkten Modells, mit dem der USA betont frei, dass China bisher vor allem beim Aufholen und Skalieren bestehender Technologien erfolgreich war, aber nicht bei der bahnbrechenden 0-zu-1-Innovation.
Bei den meisten Technologien, bei denen China jetzt gut ist, haben sie nicht die 0-zu-1-Innovation in den Bereichen Solar, Elektrofahrzeuge, KI oder Halbleiter verbracht. Es ist eigentlich ziemlich ähnlich wie in Japan. Ich meine das so, dass China Produktionsprozesse perfektioniert, Kosten senkt und auf diese Weise einen größeren Marktanteil erobert. Die Innovation in China, die Art, also bahnbrechende Innovationen, wird meiner Meinung nach manchmal überbewertet.
Eine oft übersehene Stärke Chinas im Vergleich zum früheren Aufholprozess Japans ist laut Frei der intensive Binnenwettbewerb. Dieser könnte ein entscheidender Faktor sein, warum China möglicherweise doch in der Lage ist, echte Innovation voranzutreiben.
The difference with Japan, I would say, is that China is more.
Und der Unterschied zu Japan, würde ich sagen, ist, dass China wettbewerbsintensiver ist. Und in dieser Hinsicht könnte es prinzipiell auch in der Lage sein, Innovationen auf eine Weise voranzutreiben, zu der Japan nicht fähig war.
Und wann kann staatliche Industriepolitik erfolgreich sein? Frei nennt klare Voraussetzungen. Sie funktioniert am besten bei technologisch bereits ausgereiften Sektoren mit klaren Zielen, nicht aber in sich schnell entwickelnden Feldern wie der künstlichen Intelligenz. Also, ausgereift und klar funktioniert, sobald es unsicher ist, funktioniert es nicht.
Wenn die Technologie relativ ausgereift ist, dann hat man ein klares Ziel, was zu tun ist. Wenn sich die Technologie sehr schnell entwickelt, ist es schwer, Industriepolitik zu betreiben. Halbleiter waren eine viel schnelllebigere Industrie, ebenso wie KI. Nehmen wir mal an, die Europäer bündelten ihre Ressourcen und investierten in alles, was zur Entwicklung großer Sprachmodelle gehört.
Semiconductors were much more fast-moving industry, as is AI. And so let's say Europeans pool resources together and invest in everything that, you know, goes into building large language models. Maybe the future is small language models. Maybe the future of AI is not.
Vielleicht liegt die Zukunft in kleineren Sprachmodellen. Vielleicht liegt die Zukunft der KI überhaupt nicht in Sprachmodellen. Das Ziel in der KI bewegt sich also ständig. Und in diesem Kontext ist es viel schwieriger, Industriepolitik zu betreiben.
Viele setzen nun ihre Hoffnung darauf, dass künstliche Intelligenz ein neuer Motor für das Produktivitätswachstum ist. Frei ist hier vorsichtig und mahnt, dass eine Technologie allein noch keinen Fortschritt garantiert. Entscheidend sei, ob sie völlig neue Anwendungsfelder und Industrien schafft.
Noch grundlegender. Es hängt sehr stark davon ab, was wir denn konkret machen. Wenn KI nur ein Produktivitätswerkzeug ist, wenn es nur ein Werkzeug zur Automatisierung ist, wird es vielleicht zu einem einmaligen Produktivitätsschub führen. Aber wissen Sie, wenn wir seit 1800 nur automatisiert hätten, hätten wir eine produktive Landwirtschaft und billige Textilien. Aber das wäre es auch schon, oder? Wir hätten keine Impfstoffe, keine Antibiotika, Computer, Raketen oder Flugzeuge. Der meiste Fortschritt entsteht also dadurch, dass wir neue und bisher unvorstellbare Dinge tun.
Ein weiteres zunehmendes Problem für den Fortschritt ist laut Frey, dass etablierte Unternehmen oft versuchen, Wettbewerb zu unterdrücken, anstatt sich ihm zu stellen. Sogenannte Killer-Akquisitionen sind dafür ein Beispiel.
Seit den 2000er Jahren sind Instagram, WhatsApp, YouTube und viele andere durch Übernahmen vom Markt genommen worden. Wir haben also Konsolidierung gesehen. Und wir haben, ehrlich gesagt, auch viele Killer-Akquisitionen erlebt, bei denen Firmen Konkurrenten aufgekauft haben, nur um sie stillzulegen, nur um den Wettbewerb auszuschalten.
Ein gutes Bildungssystem wird oft als Allheilmittel für mangelnde Innovationskraft angesehen. Frey relativiert dies. Bildung ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Entscheidend sind die Anreize, die das System für Talente setzt. Ob es sich also lohnt, zu innovieren.
Absolutely. There's no question that, you know, the educational system has a key role to play in fostering talent and skills.
Absolut, steht außer Frage, dass das Bildungssystem eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Talenten und qualifizierten Arbeitskräften oder als Motor für Innovation spielt. Aber ein gutes Bildungssystem allein reicht nicht aus, oder? Niemand würde behaupten, dass die Sowjetunion ein schlechtes Bildungssystem hatte, zumindest nicht in den harten Wissenschaften.
Talent and technical skill. And so, you know, the incentives people face matter. As well, in Japan, the incentives are towards climate.
Und so spielen auch die Anreize, denen Menschen ausgesetzt sind, eine Rolle. In Japan ziehen die Anreize darauf, Schritt für Schritt die Unternehmenshierarchie zu erklimmen. Die Vereinigten Staaten und insbesondere das Silicon Valley sind da immer noch dynamischer. Es gibt mehr Jobhopping, die Leute bewegen sich eher horizontal als vertikal.
People moving horizontally rather than vertical.
Sein wichtigster Rat an die Politik in Deutschland und Europa? Frey plädiert unmissverständlich für eine radikale Vertiefung des EU-Binnenmarktes.
The most important thing in Europe is harmonization of the single market. So no European country.
Das Wichtigste in Europa ist die Vollendung des Binnenmarktes. Kein europäisches Land allein ist groß genug, um eine Skalierung auf dem Niveau zu ermöglichen, das man in den Vereinigten Staaten oder in China sieht. Wir müssen also diese Handelshemmnisse für Dienstleistungen wirklich abbauen. Ohne das haben wir, glaube ich, keine tragfähige Strategie, um mit den USA oder China zu konkurrieren. Ich denke, das ist das Allerwichtigste.
And so without that, I don't think we have, you know, a feasible strategy to compete with either the US or China. I think that's the most important thing.
Am Ende des Gesprächs fasst Frey die Kernbotschaft seines Buches zusammen. Fortschritt ist keine Selbstverständlichkeit und muss immer wieder neu erarbeitet werden.
Kernbotschaft des Buches ist, den Fortschritt nicht als selbstverständlich anzusehen. Wenn Fortschritt unvermeidlich wäre, hätte die erste industrielle Revolution etwas früher in der Menschheitsgeschichte stattgefunden. Wenn Fortschritt unvermeidlich wäre, wären die meisten Länder der Welt reich und wohlhabend. Und wir sehen, wie Technologieführer aufsteigen und fallen. Technologieführer von heute zu sein bedeutet also nicht, dass man auch der Technologieführer von morgen sein wird.
Das ganze Gespräch mit Professor Frey finden Sie, wie bereits angekündigt, am Ende dieses Podcasts. Was lernen wir daraus? Will Europa aus dieser Entwicklung gestärkt hervorgehen, müsste es heute handeln. Konkret bedeutet das weniger Bürokratie, vor allem auch für Start-ups und Innovatoren, und gleichzeitig starke europäische Institutionen für die Skalierung von Technologien. Europa braucht auch eine differenziertere China-Strategie, um die Chancen der Kooperation zu nutzen und die Risiken zu minimieren. Ob es Europa gelingt, die Kurve zu bekommen, entscheidet sich in den nächsten Jahren. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Wir haben die Wahl zwischen dem Abstieg in die Bedeutungslosigkeit oder der Erneuerung unserer innovativen Kraft. bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Wie immer freue ich mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen, die auch wirklich gelesen werden, wenn noch nicht immer beantwortet. Und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zu einer neuen Folge von BTO Refresh. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter. Dear Professor Fry, it's a true honor and pleasure welcoming you into my podcast.
The pleasure is all mine. Thanks for having me.
Professor Fry, I'm fascinated by your book about how progress ends. And I can tell you the main motivation for me is I happen to be based in Europe. I'm European. And in the year 2000, the European Union said we want to become the most innovative and competitive region in the world. As we all know by now, this didn't really hold out. You know, the US is outcompeting us by far if you look at GDP per capita, which clearly is driven by innovation and productivity gains. But also China is making huge progress. So I looked into a study by the Australian Institute. It's called the ASPI Critical Technology Tracker. You might heard about it. And they found out that now China holds a dominance in 57 out of 64 critical technologies. 20 years back, they only played a role in 3 technologies. So we have on one side, we have the US doing extremely well. On the other side, we have Europe falling behind. And on the other hand, we have China really making impressive progress. So does it tell us we in Europe, we have lost out because we can't do innovation, we can't have any progress anymore, and your book is only true for Europe and not for China?
It's not too surprising to me that Europe is yet less dynamic than the United States. What's more surprising to me is that it's also failing to catch up and do what the US and China is already doing. Because Europe has historically been very good at catch-up growth. In the 19th century, the first industrial revolution happened in Britain, and on the continent, Germany, France, Italy devised institutions for catch-up to actually absorb technologies invented in Britain and scale them on the continent. In the post-war period, Europe quite successfully closed the gap to the United States in manufacturing by essentially transplanting the mass production system from the United States to one industry after another. And so nobody would say that Europe is lagging the United States in automotive or in chemicals or in pharma or electrical machinery, etc. Europe is pretty good when it comes to manufactured goods. What it doesn't do well is digital and services, and manufacturing is declining, services are growing, and that's where the future is. And so I think an important question to ask is, what is it that the United States and China have in services in particular that Europe doesn't? The key difference, I would say, is that it has a large market to scale into. So the IMF estimates that if you take all the trade barriers in services within the European Union, you add them up, it amounts to roughly 110% tariff, internal tariff within the European Union, right? So Trump Liberation Day tariffs on services right across the European Union. And obviously, it's very hard to scale because, you know, the returns to innovation in digital is going to be capped by the size of your market. And the US and China both have large homogenous markets for firms to scale into. Europe doesn't. And that, I think, is the key difference.
You make a differentiation between, you know, scaling innovation and doing innovation. Probably I phrase it not correctly. But, you know, scaling, I understand, requires big markets. But couldn't we at least be as good in the start of innovation? Or do you say it's only worthwhile to do innovation if you already think about scaling?
Yeah. So as you say, right, the return to doing innovation is capped. So, you know, why not do it in the United States instead? And so there's a reason that venture capitalists tend to convince European founders to move to the US and set up there as well, because they have a large market to scale into. I would agree that, you know, returns to scaling is not everything. So Europe also has significant barriers to set up a startup or enter the market to begin with. So the GDPR, for example, have added very significant compliance costs, especially to smaller firms. The only firms that haven't been adversely impacted by it are large technology companies, which managed to offset compliance costs by capturing a larger share of the market. I think we're at risk at repeating that with the EU AI Act, which is similarly going to add compliance costs, which will be harder to deal with for startups. And in addition to that, obviously, Europe has more rigid labor laws. It's much harder to hire and fire in Europe, which means that when a technology shock happens, like generative AI, US firms can more easily pivot, hire and fire, restructure their business model, whereas firms like SAP still struggle to restructure because of that. And so some places in Europe are more dynamic than others. The Scandinavian countries, for example, tend to do better in terms of dynamism. And the reason for that, you know, if you look at Denmark, they have flex security, right? So they have security, which is good, but they also have labor market flexibility. And I think that's something we ought to adopt throughout the European Union.
We also should think about, you know, the US versus China, because in your book, basically, you emphasize the point around how important free markets are and how important it is that the government is not too intervening. But if you compare now the US and China, we have to admit that China has made a huge progress in technology. You know, as I pointed out, according to this critical technology tracker, they are now leading in 57 out of 64 critical technologies. You know, the other seven is the US and Europe is nowhere. And so you could come up and say, China is proving the fact that in an orchestrated way, innovation is easier and much better to happen. Just take the EV, for example, electric vehicles. They had a vision for becoming a world leader. They set up the basic infrastructure with, you know, getting raw materials and setting up the production of batteries. But then they had a competition, actually, huge competition inside China of who has the best idea. So aren't they a proof around how the best model could look like? A combination of state-set goals and private liberty on how to achieve the goals.
So first of all, I'm not sure I'm convinced about the stats you mentioned and, you know, these kind of measures around who's leading and which technology are usually subject to some more subjective judgment, let's put it that way. But I fully take the point that China is catching up in a range of technologies. And so did Japan back in the 1980s, by the way, right? There was very widespread concern, particularly in the United States, about what Japan had done to cars, with Toyota taking market share from Ford and General Motors, leading to the decline of Detroit. That was also happening in semiconductors, and a lot of people predicted that the Silicon Valley would go down the way Detroit once had. Japan had a clear manufacturing cost advantage over the United States in cars, in consumer electronics, in semiconductors, in a number of other domains. But in the end of the day, it was the United States that ended up leading the computer revolution. And I think we ought to ask ourselves why. I think a big part of it is that Japan had very good institutions for catch-up growth. They had, you know, keiretsu conglomerates, which diffused technology, shared technology between them. They could solve coordination problems more easily and scale, but they also erected very significant barriers to entry for new firms because they mainly traded with each other. In the United States, by contrast, dynamism was driven by new companies. Vigorous competition policy as well, I should say. So the breakup of AT&T, for example, was fundamental in the sense that when ARPANET, the predecessor to the modern internet, was released into the world by the National Science Foundation, there was no telecommunications incumbent that could bottleneck it and absorb it and monopolize the technology. And so the internet could develop organically by its users, and new startups could emerge around it. And a key difference in the United States to Japan and Europe is that if you look at the five largest companies by market cap, they're 39 years old on average. In Europe, they're mostly 100 years plus. And so that dynamism has been a key driver of progress in the United States. Regarding China, I think it's important to realize that the Chinese model has also shifted significantly over time. So has some of its objectives. So if you go back to the 1980s, most of the top-down industrial policy initiatives that focused around the Beijing area had failed. But at the same time, China in the south began opening up to the world through special economic zones. Those zones began to attract significant amounts of foreign investment. In addition to that, as this begins to happen, China has an advantage over the Soviet Union, which also has a Leninist party system. But it had an advantage in the sense that it had much more regional autonomy. And so provincial governors began to compete on policies to attract foreign investment and to boost the growth of their province, because growth was essentially the benchmark on which they were measured and the benchmark that determined whether they would move up the party hierarchy or not. And so even in the absence of private property rights, this created incentives whereby firms felt that their investments were relatively secure because they had a mutual interest with the local party elites. Now, that relatively decentralized model of growth, I would argue, is being somewhat undermined at the moment. More authority is being centralized in Beijing and in the hands of Xi Jinping in particular. And growth is becoming less of driving objectives. So common prosperity, national security concerns are now taking precedence, because it's quite hard to mobilize foreign invested firms and private companies in general for objectives beyond profit. It also means that state-owned enterprises, which by every account have been a drag on both productivity and innovation, are becoming again a more fundamental part of the Chinese economic apparatus. Now, that is not to say that everything in China is a failure, by no means so. And you're right that in some critical technologies like EVs, solar, in semiconductors, China is now making strides as well. They're doing very well. And they have a large harmonized market to scale into. And they have different provinces that are competing for resources, often local firms competing against each other in the national market. And so the difference with Japan, I would say, is that China is more fiercely competitive. And in that regard, it might also be able to, in principle, drive innovation forward in a way that Japan was not capable of doing. But at the same time, most of the technologies where China is now doing well, they didn't do the 0-to-1 innovation in solar, in EVs, in AI, in semiconductors. So it's quite similar to Japan, actually, in the sense that what China is doing is perfecting production processes, driving down costs, and capturing a larger share of the market that way. And the innovation in China, the sort of breakthrough innovation, I think is sometimes overstated. You have now, for example, party officials and the provinces competing on metrics like patents. that has resulted in a lot of junk patents because, you know, they're not even paying the maintenance fees to uphold them any longer. And if you look at licensing revenue from intellectual property, that's an order of magnitude higher from the United States. So, you know, there's much to admire about the strides that China have done, but I think it's also important not to overstate the progress they've made. You know, their GDP per capita is a fifth of US GDP per capita. Japan peaked at 90%. Productivity in China has been stagnant since the Great Recession. And a lot of resources have been absorbed by the gigantic real estate sector, which now accounts for a third of GDP.
In your book, you look at a lot of history. And so I always say, you know, for Germany, it was easy 150 years ago to start economic progress because there were not so many competitors. It was basically the UK and probably some other countries. But, you know, most of the world was not part in this, in the competition of becoming, you know, richer. Then we had the US, we had the progress, but over time, today we have a world, in my view, which is different to the past because in theory, we have a global competition. In theory, you can be in Vietnam and have access to all knowledge in the world thanks to the internet. If you're smart and hardworking and creative, you might come up with an idea which might be better than an idea in Silicon Valley. So now you would give me clearly examples why Vietnam is not in a state of being as successful as a smaller market and so on, I can imagine. But if it's such a global scale and at the same time, everyone is having basically the same access to knowledge, but isn't there a role for the state in supporting efforts of new industries, new technologies by doing things which probably the startups cannot do? So just like China secured the process technology for lots of the rare earth of the world, therefore having monopolies there. Isn't there a role for having a combination between state and private initiative in order to really be successful?
So I think there are a number of things there which are worthwhile breaking down. So first of all, is there a case for the state to drive technological catch-up? In principle, yes, if you can shorten the time by which you catch up that way. And if there is some, you know, binding constraint that the market by itself will not fulfill. So, you know, we've seen in many cases, in East Asia in particular, and in Europe in the 19th century, that the state did play a major role in catch-up. But we also see numerous cases where it played a counterproductive role. And so what determines whether the state will play a productive or a counterproductive role? I think a big part has to do with whether you have a meritocratic state or not. And one thing that East Asian countries that managed to catch up have in common is that they have a long legacy of civil service examinations and recruiting civil servants on merit rather than on the basis of loyalty. And those preconditions are not widely available around the world. Second, the state must have an incentive to override all sorts of local interest groups that do not want a new railroad to be built along their land or don't want new industries emerging that disrupt old ones and incomes. And so the incentives of the state must be growth, and that's mostly driven by geopolitical competition and concerns around security, at least historically. And then finally, how mature is a technology? So, you know, a success story in Europe was unquestionably Airbus, whereby Europeans pooled resources together across countries and created a peer competitor to Boeing. By contrast, though, most European countries, or several, tried to seed their own semiconductor industries in the 60s and 70s, and that was a disaster, a complete failure. And so, you know, if you can do something together that scales from the beginning, that helps if you're a smaller country. And if the technology is relatively mature, then you have a clear objective of what to do. If the technology is moving very fast, it's very hard to do industrial policy. And so most of the key inventions that go into building an aircraft had already been made the time Airbus was being set up. Semiconductors were much more fast-moving industry, as is AI. And so let's say Europeans pool resources together and invest in everything that, you know, goes into building large language models. Maybe the future is small language models. Maybe the future of AI is not language models at all. So, you know, the target in AI is constantly moving, and it's much harder to do industrial policy in that context. And so the prerequisites of having a meritocratic state, of having the imperative to override interest groups to get growth, and then, you know, having a technology that is sufficiently static that you can throw resources at it and you have an objective that is not constantly moving. If you have those preconditions, I think, you know, there's some argument for doing industrial policy, but those preconditions need to be in place.
So you're critical of Mariana Mazzucato, who was advocating, basically saying, she's always saying, you know, look, you know, the state is actually the root cause for all innovation. So flying to the moon, doing wars, and therefore, you know, giving money to the private sector. But in the end, it's the state doing innovation and not the private sector. That's basically her message.
So I think most of the programs should point to our post-war period programs in the United States. And I think it's important to note that, you know, U.S. innovation patenting predates the war, the war itself led to reduction in productivity. Productivity in the United States begins to surge in the 20s and 30s, so long before the war. The United States actually loses much of its technological lead during the post-war periods because other countries growing catch up more rapidly. So most of your productivity growth is based on technologies that were invented before the war, whether it's electricity or the internal combustion engine or the mass production system. Now, I would agree that the Radlab advanced radar technology, that the Manhattan Project produced a nuclear bomb, and that the Apollo project put a man on the moon. And so, you know, keep coming back to the same point. When the objective is clear, then you can do it. But, you know, there was no plan to create the modern internet. Licklider had essentially, you know, had this blueprint for what became ARPANET before becoming an ARPA director. He had a lot of leeway to make decisions and hire the best talent from a vast network of decentralized universities. Public funds can certainly spur innovation. I would not argue against that. But I think, you know, when it comes to aiding innovation, you need decentralized exploration. The university system is good for that. That's public funds being put into science and research. Now, it's not state mission-led innovation that led to the modern internet.
I'm sure you're familiar with the theory of the Kondratiev waves. The Kondratiev waves basically say, you know, we have every 60 years, we have long waves of economic development. And some theory is basically linking it to so-called basic innovation. So saying basically a railroad or whatever, this was basic innovation, spurring a long wave of economic development, then leading to stagnation and productivity, leading to a crisis. And then we have another wave of so-called basic innovation. So could it be that we just are in a period of stagnation because we just have to wait until basic innovations like AI or like biotechnologies or others are going to spread more through society and economy in order to boost the growth again?
It could be. And so I'm entirely open to AI being a productivity, a driver of productivity revival. In fact, you know, I pin a lot of my hopes on that. But I don't think it's a given by any means. And I would note that, you know, it's hard to think of more transformative technologies than the internet and the personal computer. You know, connected the best talent around the world, meant that people had access to the world store knowledge in their pocket. And yet, you only see a decade-long productivity upsurge, which is largely confined to the United States and not so much to Europe. And so that, I think, should at least prompt us to think that, you know, maybe AI is not going to lead to this, you know, decades-long productivity boost that we had during the mid-20th century. And more fundamentally, I think it very much depends on what we do with it. So if AI is just a productivity tool, if it's just a tool for automation, it's going to maybe lead to, you know, a one-off boost in productivity. But, you know, if all we had done since 1800 was automation, we would have productive agriculture and cheap textiles, but that's about it, right? We wouldn't have vaccines, antibiotics, computers, rockets, airplanes. So most progress comes from doing new and previously inconceivable things. A key question is, will AI really create new activities, new industries, new technologies, new innovations? I think most of the applications that, you know, I hear people being excited about, the use of AI is in medical research. The costs of research in pharma is just a fraction of the cost of clinical trials. And so even if you boost the research component, 80% of costs are clinical trials, stage three. You know, if you're a small biotech firm, you basically have to partner with a large pharmaceutical company to do that. And so, you know, we have all of these bottlenecks, which, you know, means that even if AI turns out to be very promising technology, it's by no means clear how much it will actually boost productivity. And it seems to me that we've put institutions in place that make it harder to create new industries and products.
It's because of, you know, I looked at established players, they don't want to have competitors. And it's also a reason that it's always nice once you're existing as a company, you don't want a competition. So whatever you can do to stifle the competition is in your interest.
That's right. And so if you look at the early days of the computer revolution, you know, every company from Apple and Microsoft to Google and Amazon, they IPO'd, they enlisted on the stock market, became companies in their own right. Since the 2000s, whether it's Instagram, WhatsApp, YouTube, many others, they exited by acquisition. And so, you know, we've seen more consolidation. And we've also seen a lot of killer acquisitions, frankly, where firms have bought up competitors just to shut them down, just to close down competition. We see, you know, a revolving door between the USPTO, the patent office, and several firms where examiners grant low-quality patents to companies and then go and work for them. You know, that creates barriers to entry for new startups. And so we've seen, you know, for incumbents using different strategies to avoid competition and dynamism, and that is, in my view, very concerning.
I would like to come to two ingredients for innovation from my point of view, and one ingredient is education. You mentioned Japan. I would say Japan, at least if you look at the number of patents, Japan is, for an aging society, doing quite well. So I think Germany could be happy to have being as innovative as Japan, given, you know, if you compare to population size and so on. So it's an old society, but still, at least if you look at patents, quite innovative. And if you then look at the school results, you see that Japan achieves very high scores. Japanese children achieve very high school in mathematics. If you look to Europe, for example, France, Germany, the UK is doing better, relatively better. European kids are far behind in mathematics. So would you also see a certain linkage between the output of the education system and the innovativeness of the society?
Absolutely. There's no question that, you know, the educational system has a key role to play in fostering talent and skilled workforce and being a driver of innovation. But, you know, a good education system is not enough, right? So nobody would argue that the Soviet Union had a bad education system, at least not for hard sciences. And nobody would argue that they didn't have a lot of talent and technical skill. And so, you know, the incentives people face matter as well. In Japan, the incentives are towards climbing the corporate hierarchy step by step. In Europe, I think you have that as well, but to a lesser degree. The United States and Silicon Valley in particular is more dynamic still. There's more job hopping going on, people moving horizontally rather than vertically.
How about energy?
Because innovation often is associated with putting in more energy. You know, I heard one of the podcasts, you spoke with other people and they gave the example of the washing machine by hand or with a certain mechanism and then putting energy instead of this mechanism. So, and if you look at the global energy demand, what you see is clearly associated with economic growth, with progress, is the demand for energy. It's basically a productivity gain through innovation always linked to the set point of, you know, having more energy demand. And isn't therefore energy also a factor which sets the environment for innovation?
It is, and it sets the environment for scaling in particular, because it's when you want to scale up something and produce something en masse that you mainly need energy. Although with AI, you do need a lot of energy to train these foundational models as well. And, you know, that's been, I think, a key bottleneck for the United Kingdom, where energy costs are very high. At the same time, though, if you look at France, they have a lot of nuclear energy, is relatively cheap. Scandinavian countries, also energy, relatively cheap. I would say that, you know, Scandinavian countries are maybe a little bit more dynamic, but, and, you know, France is not doing badly in some domains, and they, you know, have Mistel and so on. But I wouldn't say that, you know, France has been leading in dynamism. And so, you know, you can clearly have cheap energy and a lack of dynamism too.
If you now get a call from the German Chancellor after this podcast is published and you get invited and I might join you and I serve the coffee and you have a chance to discuss with the German Chancellor for an hour and say, you know, we see the huge challenges you're facing. You need more economic growth in order to resolve all these issues. What would be your advice on how to get this done? You can also say for Europe if you don't want to specific of Germany.
The most important thing in Europe is the harmonization of the single market. So no European country by itself is large enough to enable scaling the level that you see in the United States in China. So we really need to reduce these barriers to trade and services. We need to reduce them, frankly, manufactured goods too. So even there, the IMF estimates that are around 4-5% tariff. And so without that, I don't think we have, you know, a feasible strategy to compete with either the US or China. I think that's the most important thing. And then we need to look at, you know, some of the barriers to entry as well, which is making it more costly to set up in Europe. But the scaling challenge is the biggest challenge. And then, you know, the US has an advantage when it comes to talent. It's able to attract the best talent still from around the world. The United States is currently shooting itself in the foot and undermining its core advantage. And so that should be a golden opportunity for Europe to take advantage of that. But, you know, it's still very hard for a European university to match salary with an American university, for example. There are a few places in Europe which have these, you know, dense pockets of skill that you will find in Boston or in Silicon Valley, and these close networks between academia and industry that exist there. And so that is another thing. I think we need to give our universities more autonomy to run their own affairs and to also be able to match salary when needed.
And what would you say about the size of the state? Would you say the states, because you have we always discuss bureaucracy, we discuss a lot of the. So is the answer to say, okay, the state keeps on doing as now, but we just reform the European market, which might take a decade, you know, given Europe? Huh? Or do you think, there might be other stuff like, you know, just offering more research funds in Germany, increasing the budget for R&D, or defining certain areas where the government is going to do special funding?
So the European Union spends as much on public R&D as the United States and is getting significantly less out of it. And so I think the key challenge there is to make sure that you have a more competitive R&D system. The Horizon 2020, for example, focuses very much on these consortium structures where, you know, numerous partners and people having different views and, you know, trying to arrive at some consensus, and in the end of the day, not much gets done because, you know, you end up at the consensus. And, you know, when you do science and innovation, you want to be innovative and not consensus driven. And so I think that is also challenge. And so to answer your question more broadly, I think when it comes to the state, you want to reduce some of the hurdles that for the state to get things done, whether it's building infrastructure. So there's enormous amount of procedural risk, a lot of boxes that you need to tick, whether it is for doing research or building a road or doing anything, frankly. And so you need to make it easier for civil servants to actually do their job, and you need to lower the cost of construction that way. In addition to that, yes, there is, you know, evidence suggesting that, for example, when the Soviet Union collapsed, leading Soviet inventors went to places where marginal tax rates were relatively low. Some taxes do matter for attracting talent, but other things matter too. Good schools, good educational system, you know, and parks, you know, quality of life. And Europe scores pretty, you know, highly on those domains. You know, I've hardly come across anybody who says that, you know, the quality of life in Europe is terrible. And so that's one of our key strengths, and we should, you know, keep that strength. And that might cost a little bit more, but I think it's worthwhile. You know, as Scandinavian countries have fairly elaborate welfare states, they're still among the most dynamic. If you look in, you know, the United States, California has a more generous welfare system than most American states. It's also the most dynamic place. And so, you know, I think there's a tendency to overplay the drag of, you know, welfare on diamonds.
If talking to you, don't feel like a pessimist. Still, your book is called How Progress Ends. And one could at some stage get the impression that you're a bit skeptical, saying, well, the freedom in the US is going down, therefore the dynamism might go down. You pointed out how China, President Xi's policies might reduce to a lower level of innovation. We discussed Europe. So is progress ending, or do you just say there's this risk and we have to address it?
The key message of the book is not to take progress for granted, right? And so, you know, if progress was inevitable, the first industrial revolution would have happened a bit earlier in human history. It wouldn't have taken 200,000 years to have an industrial revolution. If progress was inevitable, most countries around the world would be rich and prosperous. That's not what we're seeing. You know, we're seeing technology leaders rise and fall. And so, you know, being the technology leader today doesn't mean that you're going to be the technology leader of tomorrow. And so, you know, we need to not take progress for granted. Progress is always work in progress. It's hard. That's why we need to make sure that, you know, we learn the right lessons from what actually drives progress.
Professor Frey, I hope people read your book and draw the right lessons, because I think you could also turn around and could say the fact that Europe lags so far behind, but still has, as you pointed correctly out, some assets. You could also say we have a huge potential of improving, and, you know, this huge potential of improving would be worthwhile to reap and to take benefit of. So I hope you're heard and that politicians take the right steps. Thank you very much for your time, Professor Frey.
It's been a pleasure talking to you. Thank you for having me.